Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Heute haben wir wie immer für euch zwei Alben dabei, die auch wieder relativ unterschiedlich voneinander sind, aber doch irgendwie ganz ähnliche Grundthemen behandeln. Nämlich, wie hält man sich eigentlich aufrecht, wenn die Welt um einen herum ja zu laut, zu schnell oder auch einfach zu traurig wird? Das ist ein bisschen das verbindende Lied. Wir sprechen nämlich über Hanno Busch und sein neues Jazz-Quartett-Album Perspective. Da sind wir also, ja, da haben wir zum Beispiel schon mal viel Stille. Viel Stille haben wir auch zwischen einem ganz anderen Genre bei It's Fine to Dream, dem Debüt von You Are an Angel. Das ist ein neues Soloprojekt von Jay McClendon. Der ein oder andere mag von euch noch Glass Beach kennen. Dazu beschäftigen wir uns dann mit einem Thema, das leider wirklich über alles in diesen Zeiten, nämlich Empörung. Also, was kann sie, was zerstört sie? Und natürlich wie immer auch mit einem philosophischen Blick, dafür kennt ihr uns ja. Und am Ende verkosten wir das Wolters Märzen, also ein leckeres Bier mit ein leckeres Bier aus Braunschweig, auch aus einer sehr alten Brauerei. Das hört ihr bei uns, wenn ihr uns im Internet hört. Und mit diesen Worten übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt mit einem Herren namens Hanno Busch und dem Album Perspective. Dieser Mensch, Hanno Busch, kommt aus Wuppertal und ist Jazzgitarrist, hat in Hilversum und Amsterdam studiert und war Gitarrist der Heavytones, und zwar von 2007 bis 2017. Da werden die ein oder die andere sagen, Moment mal, das kommt mir doch bekannt vor, Heavytones, richtig. Das war die Band der ehemaligen Fernsehsendung TV Total. Als Live- und Studiomusiker begleitete er unter anderem Sascha Peter Kraus oder Max Mutzke. Er spielte in Trios und Quartetts mit eigenem Namen. Außerdem tourte er mit der NDR Big Band featuring Bobby McFerrin und ist auf den Alben von Nana Mouskouri, Peter Licht oder Bosse zu hören und ist seit 2021 mit Jan Delay unterwegs. Er hat 2026 den WDR Jazzpreis bekommen. Seit 2024 unterrichtet er als Professor an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Und wir hören auf diesem Album nicht nur Hanno Busch, sondern wir hören das Tenor- und Sopransaxophon und Flöte von Matthew Halpin. Wir hören Klaus Fischer am Bass und Jonas Burgwinkel an den Drums. Das Album wurde eben 2026 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Mal wieder eine andere Art von Jazz.
Auf jeden Fall. Und ich muss zugeben, bei den ersten paar Gitarrentönen, also dieser warme Klang der Gitarre, ich dachte nach drei Tönen schon, Mist, das gibt einen Rent. Wenn er es jetzt nicht ganz verkackt, dann, also verdammt. Das gefällt mir zu gut. Er hat es nicht verkackt, um es mal auf Deutsch zu sagen, sondern er hat es ziemlich gut gemacht. Da kam noch eine Menge, auch unerwartete, schöne Dinge auf diesem Album. Also was hört man auf Perspective überhaupt? Klar, wir haben Jazz, das hast du schon erwähnt. Und wir haben aber vor allem immer so ein Hin- und Herkippen zwischen den Zuständen. Mal hat man es, geht es plötzlich ganz unruhig und chaotisch vor. Es wird immer dichter, es wird dann wieder loser, leichter. Zwischendurch auch immer wieder still von der Atmosphäre her. Und es ist selten eindeutig, wo ein Song eigentlich hinläuft, wenn er anfängt. Es endet eigentlich immer ganz woanders, als man gestartet ist. Das ist super spannend und gleichzeitig aber auch total entspannt und total zugänglich. Das klingt die ganze Zeit ziemlich cool. Diese Gitarre ist überwiegend ziemlich clean. Auch das Saxophon ist ziemlich so straightforward. Und was eigentlich, glaube ich, den großen Anteil macht, also neben natürlich der handwerklichen Expertise aller Musiker, ist, dass diese Arrangements einfach total interessante Ideen haben. Und das ist so ein Album, wo man denkt, also wie kann etwas so Einfaches so interessant sein und so gut gemacht sein? Das ist wieder sowas wie im Restaurant, wenn man so eine richtig tolle Spaghetti Bolognese hat oder irgendwie Pizza Margherita. Das ist einfach, es ist so basic und es ist einfach so gut gemacht. Da sind nicht viele, nicht hier noch was dran und da noch was dran und irgendwie Effekt heischen. Das ist einfach gut einfach guter Jazz. Mit interessanten Ideen, mit tollen Melodien, mit ganz tollem Ton, mehrere Instrumente, die einfach gut klingen. Es ist total intelligent und feinfühlig. Es ist aber auch einfach, wie gesagt, einfach unterhaltsam und angenehm an ganz vielen Stellen. Und also, ja, ich finde, dass Hanno Busch macht hier ganz, ganz vieles richtig, worauf es nämlich eigentlich ankommt. Er hat was zu sagen, er weiß, wie man es umsetzt, und er macht das auf eine Art und Weise, die, die, glaube ich, ganz, ganz viele Leute einfach gerne hören. Wozu man jetzt nicht erst irgendwie Jazz studieren oder sich tagelang darauf einlassen muss, sondern das funktioniert sofort. Und je länger man zuhört, umso mehr wird man trotzdem noch belohnt. Das, ja. Also ich war total begeistert, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das klingt doch gut. Das ist doch erstmal schön. Ich schließe mich dem im Großen und Ganzen tatsächlich an. Wir hören komplexe Melodien und natürlich Gitarrenimprovisation galore. Und das ist dann schon sehr modern, allerdings gepaart mit traditionellen Jazz-Elementen. Ich finde, man fühlt sich immer mal wieder erinnert an so Leute wie Nels Klein oder John Scofield so ein bisschen. Und die anderen Musiker auf diesem Album stehen dem Ganzen natürlich auch in nichts nach, das ist ja klar. Es ist also eine hübsche Mischung aus Moderne und Tradition. Weniger klassisch ist allerdings die Produktion. Die ist nämlich eher manchmal so ein bisschen dicker. Das ist ja eher untypisch für den Jazz. Und nennt mich Traditionalist, aber das ist mir dann an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen zu komprimiert schon. Hat erstmal die Freude geschmälert bei mir. Die hatte ich aber während des Hörens dieses Albums durchaus, muss ich sagen. Also ich war durchaus auch angetan. Thema des Albums ist ja die heutige Zeit, die geprägt ist von Effizienz, schneller Kommunikation, aber eben eher weniger, ja, miteinander. Es geht also wie so oft beim Jazz um Verständigung und verschiedene Perspektiven. Jazz ist ja auch immer Kommunikation zwischen den einzelnen InstrumentalistInnen. Und ein Aufeinanderhören. Und natürlich auch ein sich zurücknehmen und den anderen zuhören. Und dementsprechend ist es eben auch offen. Es wird also frei improvisiert auf diesem Album, aber eben überkomponierte Stücke. Wir haben es hier also auf der einen Seite mit Struktur der Komposition zu tun und auf der anderen Seite mit der Freiheit der Improvisation. Ja, und das wird dann auch schon mal so ein bisschen experimentell an der einen oder anderen Stelle, aber nie zu viel. Es gibt verzerrte Gitarren im Jazz, hui, klar, kennen wir auch von Scofield und von Nels Klein schon ein bisschen schon. Die gibt es an der einen oder anderen Stelle, aber auch da alles in homöopathischen Dosen, ne? Also auch nicht zu viel. Und dieses Verbinden der alten Jazz-Tradition mit zeitgenössischem Jazz und so hauchexperimentellen Dingen, das macht schon sehr viel Spaß und es ist auch anspruchsvoll. Es ist, enthält sehr viel sehr kluge Kompositionen und es ist immer spannend. Etwas, was der Jazz ja allgemein sehr gerne ist. Und vielleicht ist der Jazz neben dem Metal im Moment so das Spannendste, was wir im Moment so haben, so musikalisch. Das haben wir, glaube ich, schon öfter festgestellt. Ja, weil da einfach so tolle Dinge passieren. Das alles, was wir hier auf diesem Album hören, klingt also auf der einen Seite wohl überlegt und auf der anderen Seite total frei. Ja, und das macht dann auch vor den Effekten nicht halt, sei es die Gitarre, wo alles ein wenig weniger überraschend ist, weil es eben eine Gitarre ist, da gibt es ja eben Effektgeräte, das ist nichts Neues, aber auch bei den Drums gibt es das, klar. Und da sind wir wieder bei der Produktion. Die ist hier mal wieder Teil des Ganzen. Und das versöhnt mich dann wieder mit der einen oder anderen vielleicht zu engen und zu dick produzierten Stelle. Und vielleicht ist es auch so gewollt. Vielleicht wollte man damit auch bewusst auf etwas aufmerksam machen, nämlich auf das zu viel von allem. Vielleicht ist es genau das. Dann wiederum ist es genial. Und wenn man sich das Cover anguckt, das zeigt das Ganze auch nochmal auf, dass es auf diesem Album eben um diese verschiedenen Perspektiven geht. Das ist übrigens gestaltet von Daniel F. Hirt. So, ja, wie schon erwähnt, ist dieses Album in diesem Jahr erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Jahre 2026. Und deswegen dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt bei mir.
Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Auch ich gebe diesem Album ein Rent und somit haben wir gehört Hanno Busch mit dem Album Perspective und natürlich die MitmusikerInnen, Mitmusiker sind es in diesem Fall nur. Und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir.
Und damit kommen wir zu, ja, so ein bisschen Indie-Rock, Emo-Pop. Und wir kommen zu You Are an Angel. Das Album heißt It's Fine to Dream. Was die Biografie angeht, ist da ein bisschen schwieriger, was rauszufinden. Es geht aber in jedem Fall um Jay McClendon, die You Are an Angel als ihr zweites Solo-Projekt initiiert hat. Zu ihrer Geschichte als Musikerin kann man vielleicht sagen, dass Glass Beach da eine große Rolle gespielt hat. Sie hatte schon mal ein Solo-Projekt namens Casio Dad. Da sind dann zwei Musiker dazugekommen, nämlich der Bassist Jonas Newhouse und der Schlagzeuger William White. Die sind sehr wichtig für sie gewesen. Und zusammen als Glass Beach sind sie dann auf Tour gegangen, ganz klassisch, haben zwei Alben rausgebracht, waren relativ erfolgreich, waren dann aber auch sehr erschöpft. Und in dieser Zeit doch sehr großen Unruhe, so erzählt sie es, von Glass Beach ist dann eben You Are an Angel entstanden. Und dieses Album It's Fine to Dream. Das Ganze sollte ein kreatives Ventil sein. Es geht einerseits um Trauer, und zwar in der Folge des Suizids von McCluskeys lebenslanger bester Freundin. Es geht aber auch um Transidentität und um radikale Selbstakzeptanz. Und damit auch irgendwo um systemische Diskriminierung. Es geht immer um um die Folgen dieses Suizids, der genau in diesem Kontext eben entstanden ist. Und das kann man auf die eine Art hören, auf die andere ist es aber jetzt kein langsames Klavieralbum von traurigen Stücken, sondern es bleibt Emo-Pop. Es ist zwischendurch richtig chaotisch. Man hat fast schon so ein 8-Bit-Synthi zwischendurch. Also es wird bunt. Es wird an ganz vielen Stellen auch merklich queer bunt. Da ist ganz viel drin, was einfach Lebensfreude ausdrückt als Kontrast zu dieser Trauer. Das Album hat 12 Tracks mit wirklich interessanten Titeln zum Teil. Ganz besonders zum Ende hin der Song Escape Your Hometown by Any Means Necessary. Ich finde, das drückt auch schon sehr viel aus, wo dieses Album hingeht. Thorsten, mal was ganz anderes wieder.
Ja, und zunächst einmal muss ich mal festhalten, dass ich dieses Album musikalisch sehr drollig finde. Und ich finde, das ist das Beste, was man diesem Album zuweisen kann, was die Musikalität angeht. Denn es hat einen höchst eigenwilligen Sound. Es ist ein recht komplex gestaltetes Album, voller Zugänglichkeit aber auf der anderen Seite. Ne? Wir haben sehr viele schöne Melodien, die manchmal sogar schon getragen wirken. Besonders angetan haben es mir mal wieder die Gitarren auf diesem Album, wie so oft. Ansonsten werden hier die Stile aneinandergereiht, als gäbe es kein Morgen mehr. Das Album ist sehr, sehr luftig produziert, soll heißen, es gibt hier einige, die vielleicht hier und da den berühmten Punch vermissen könnten. Also dieses, was wir gerade eben, dieses Dicke, dieses etwas voluminöse, dieses Druckvolle, das gibt es hier eher nicht. Ich bin da ja ein großer Freund von. Ich mag ja die Leichtigkeit des Basses und des Schlagzeuges, wenn es so ein bisschen luftiger alles wird und so ein bisschen atmet das Ganze. Da bin ich ja ein großer Freund von. Dann haben wir hier noch die 8-Bit-Klänge der 80er, sehr schön. Und die Gitarre werden teilweise auch nicht verzerrt, sondern gebitcrushed. Das hat mir auch sehr schön, fand ich auch sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und es gibt sogar auf diesem Album, man höre und staune, ja, so immer mal wieder so ganz kleine Mini-Genesis-Momente, finde ich ganz schön.
Stimmt,
weil so ein klein bisschen Prog-Rock drin ist, auch immer mal wieder. Hat mir sehr gut gefallen. Die Übergänge zwischen den schon erwähnten Stilen finde ich phänomenal. Das macht richtig Spaß. Das finde ich geradezu hinreißend. Es gibt auf diesem Album genug Spannendes und Experimentelles, ja, und zum Teil sogar auch Dissonantes, dass es einem nie langweilig wird. Und auf der anderen Seite ist es nicht herausfordernd genug, um die Menschen sozusagen ja zu verprellen. Ne? Also das ist es auch nicht. Das ist eigentlich eine schöne Balance zwischen diesem Ganzen. Es ist ein sehr gelungenes Projekt und die circa 43 Minuten vergehen dann auch im Flug. Ja, wenn das kein gutes Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also ich habe da sehr viel Freude dran gehabt.
Sehr schön. Ja, so ging es mir auch. Es ist einfach so eine wunderbare Art von Vielfalt, was dahin, also nicht nur einander gereiht wird, sondern miteinander gemischt wird und einem präsentiert wird. Ja, wunderschöne Dinge. Ich finde auch, das Ganze ist ja ein bisschen auch so eine so eine Erlaubnis, ne? Also von dem Titel zum Beispiel It's okay to let grief consume you, bis halt hin zu dem Titel des Albums It's fine to dream. Das hat ganz, ganz viel zu tun, finde ich, mit dieser Selbstakzeptanz, mit sich selbst sein, mit seine Gefühle tatsächlich fühlen und nicht unterdrücken und ja, diese vielen sozialen Zwänge hinter sich zu lassen, gerade in so schwierigen persönlichen Situationen. Das drückt dieses auf den ersten Blick chaotische der verschiedenen Genres richtig gut aus. Ich war beeindruckt von der Kreativität hier, auf jeden Fall.
Ich auch.
Und da dieses Album auch im Jahre 2026 erschienen ist, Ende Februar, um genau zu sein, haben wir es auch zu bewerten, nämlich auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
Ja, ich muss auch diesem Album ein Rent geben, aus ganz anderen Gründen, aber ich war sehr angetan und deswegen bekommt auch dieses Album ein Rent von mir.
Sehr schön, da kann ich mich nur anschließen, das gehört gerannt.
Ja. So nämlich.
Das heißt, You Are an Angel mit It's Fine to Dream hat ein Rent von Thorsten und ein Rent von mir bekommen.
So.
Und damit kommen wir zu unserem philosophischen Thema, das ist heute Empörung. Denn wir sind natürlich empört, ne? Dauernd. Über alles. Ja. Das ist jetzt erstmal kein neues Phänomen, der Mensch empört sich. Aber es hat auf jeden Fall eine neue Qualität bekommen in Zeiten von Social Media. Durch die Zeit hinweg, zumindest der geschriebenen und überlieferten Philosophie, gab es sehr unterschiedliche Meinungen zur Empörung. Und bei der Recherche für dieses Thema hat sich mir die Frage aufgedrängt, verstehen wir als unter Empörung eigentlich nicht was ganz anderes heute als damals mal? Und bin auf verschiedene Aussagen gestoßen, auch verschiedene Nuancen des Ganzen. Fangen wir mal zeitlich ganz vorne an, nämlich bei Aristoteles. Der hat Empörung nämlich als Nemesis, als, ja, das war eine Art gerechter Zorn. Also Empörung war nicht einfach nur irgendeine Entrüstung, sondern das war eine wichtige Wut. Das war eine Wut über eine Ungerechtigkeit. Da hat es wirklich jemand im Grunde verdient, ne? Da empört man sich über etwas und hat dadurch irgendwie die Energie zu handeln. Also es ist ein moralisches Urteil, da ist etwas falsch, darüber müssen wir uns empören. So, soweit, so gut. Erstmal vernünftig. An der Stelle hat also Empörung auf jeden Fall einen Wahrheitsanspruch. So, gehen wir weiter, einen sehr, sehr großen Zeitsprung zu unserem manchmal Freund, manchmal nicht, Friedrich Nietzsche. Der war da skeptischer. Er hat auch einen etwas angrenzenden Begriff geprägt des Ressentiments. Das ist aber eher so eine Empörung, die innen bleibt. Also Ressentiment war für ihn nicht moralisch, sondern eher ein Abwerten anderer, stärkerer vielleicht, ein Abwerten höher gruppierter Menschen in irgendeiner Form, wo man sich abgehängt fühlt, wie auch immer, wie man sich unterlegen fühlt. Und eher wirkte auf mich eher wie so eine psychologische Schutzfunktion, dass man sich empört, damit man sich besser fühlen kann gegenüber denen, die irgendwie Macht über einen haben. Aber an der Stelle kann ich mir vorstellen, ich habe es nicht im Originaltext lesen können, aber klingt trotzdem noch nach etwas, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, zumindest mit wahrgenommener Gerechtigkeit in dem Fall. Das ist keine Frage. Und gut, über unseren Freund Camus, der in dieser Sendung sehr häufig auftaucht, glaube ich, das war das Erste, was mir einfiel, nämlich natürlich der Mensch in der Revolte. Die Revolte hat, muss im Grunde auch mit Empörung arbeiten, weil Empörung hier für Camus dann das Zusammengehörigkeitsgefühl einfach erschafft, ne? Also Empörung, die Solidarität stiftet. Ich muss erstmal erkennen, dass mein Schmerz auch andere haben und dann können wir revoltieren. Ich kann alleine in die Revolte gehen, aber zusammen, das ist das Wichtige, das ist auch das, was politisch irgendwie für Bewegung sorgt. Und zu guter Letzt, wir haben auch zu selten mal neue Philosophinnen dabei, stieß ich noch auf eine Dame namens Martha Nussbaum, die, da kommen wir wieder zurück zu Aristoteles, nämlich sich eingesetzt hat für diese emotionale Seite des politischen Handelns. Also sie wollte nicht nur trockene Vernunft in der Politik, sondern Emotionen, natürlich immer nur verknüpft mit Vernunft, aber quasi vernünftige Emotionen als Treiber. Und in dem Kontext kann für sie Empörung sehr legitim sein, wenn sie halt, deswegen der Rückgriff auf Aristoteles, wenn sie sich eben wirklich gegen ein Unrecht wendet. Also wenn sie auf Gerechtigkeit pocht, wenn sie dafür sorgt, dass wir die Wut in Energie umbauen können, um wirklich, Zitat, Motor demokratischer Kultur zu sein. Fand ich interessant. Soweit so gut. Und jetzt habe ich mich mit dem Konzept der Empörung schon fast wieder versöhnt, egal was damit heutzutage in Social Media so gemacht wird.
Ja. Also ne, Empörung ist ja erstmal nur eine Reaktion auf etwas. Mhm. So, ne? Es ist eine emotionale Reaktion, aber es ist eine Reaktion. So, egal, ne, auf eine wahrgenommene erstmal, aber immerhin Ungerechtigkeit, Heuchelei oder was weiß ich, Verletzung moralischer Normen, was auch immer. So. Und die entsteht halt, wenn wir das Gefühl haben, dass irgendwas falsch, unfair oder unmoralisch ist und dass wir irgendwas dagegen unternehmen können oder müssen. Und da gibt es dann natürlich wieder verschiedene Perspektiven. Na klar, ne, für Hannah Arendt zum Beispiel ist Empörung ganz klar ein Zeichen von Freiheit und Handlungsfähigkeit. Sie entsteht im öffentlichen Raum, logischerweise, und kann tatsächlich auch Veränderung bewirken. Wenn sie in Diskurs und gemeinsames Handeln mündet, dann ist sie ein politischer Akt. Also Empörung ist keine automatische Reaktion auf Leid, sondern auf veränderbare Unrechtssituationen. Aber sie müssen veränderbar sein. Ja, also zum Beispiel, wenn du dich über Korruption empörst oder so, ne? Und dann kommt es halt zu einer politischen Debatte und dann kommt es vielleicht im besten Falle zu Reformen. So. Kant ist auf ähnlichem Wege unterwegs, der sagt halt, ja, das ist halt ein Affekt, da ist aber Spinoza. Und auch die Stoiker würden das ähnlich sehen, wahrscheinlich. Empörung ist erstmal ein stürmischer, unvorsichtiger Gefühlsausbruch, der die Vernunft hemmt. Also sie ist nicht automatisch moralisch, sondern muss durch Reflexion gezähmt werden. Also ähnlich wie bei Arendt auch. Ne? Im Affekt ist die Freiheit des Gemüts nämlich gehemmt, weil diese Empörung macht uns unfähig, vernünftig zu handeln. Und deswegen zum Beispiel Wut über eine Beleidigung, wenn wir uns darüber empören, so, dann ist das erstmal nicht vernünftig in dem Moment und muss dann erstmal wieder reflektiert werden, um das in vernünftige Bahnen zu lenken, sozusagen. Also man kann sagen, Empörung ist eine starke emotionale Abwehrreaktion, die uns aber aufmerksam macht auf etwas, nicht wahr? Aber ob sie konstruktiv oder zerstörerisch wirkt, hängt ganz davon ab, wie wir mit ihr umgehen. Und da kann Empörung natürlich auch gefährlich werden. Nicht immer, aber sie kann sehr wohl gefährlich werden. Es kommt halt darauf an, wohin sie führt und wie sie ausgedrückt wird. Wie sie sozusagen, wenn man so will, kanalisiert wird. Also es kann sein, dass Empörung kann blind machen, zu unreflektierenden, gewalttätigen Reaktionen führen. Es kann zu Lynchjustiz führen, zu Pogromen, zu Terroranschlägen, als Rache für Ungerechtigkeit. So, nicht wahr? Also Arendt würde sagen, wir müssen die Empörung verbalisieren. Diskurs statt Gewalt. Kant würde sagen, Affekt kontrollieren. Handeln aus Pflicht, nicht aus Wut. Also beide würden erstmal abwarten, so nach dem Motto, und das kanalisieren. Und so. Es gibt die Empörung, die sogar spaltet. In Gut und Böse nämlich. Und da wird ein Dialog dann natürlich sehr, sehr schwierig. Da sind wir dann bei Social Media Shitstorms und all diesen ganzen Geschichten. Ne? Ja. Das ist dann keine Debatte. Das heißt, Arendt würde sagen, wir brauchen wieder einen öffentlichen Raum für Debatten. So, und Kant würde sagen, bevor ich mich empöre und anfange, zum Beispiel so einen Shitstorm zu initiieren mit anderen, muss ich erstmal überlegen, kann meine Empörung verallgemeinert werden? Oder bin ich nur derjenige oder diejenige, die gerade sich aufregt? So, das kommt ja auch noch dazu, ist ja auch ganz wichtig. Nicht? Und natürlich kann das auch instrumentalisiert werden, wie jede Emotion, nämlich von Populisten oder Medien, ne? Dann geht es ganz schnell in Richtung Propaganda, die da oben sind schuld und so weiter und so fort. Ne? Und da ist Kant natürlich sofort Gewehr bei Fuß und sagt, Moment mal, nicht blind empören, sondern Fakten prüfen, kritisches Denken. Nicht? Und es kann natürlich auch dazu führen, wenn es keine Veränderung bringt. Das heißt, du empörst dich, aber es bringt nichts, so nach dem Motto. Ja? Das kann dann zu Resignation führen. Ändert sich ja doch nichts, ne? Es gibt ja diese Leute, die so, ja, ob ich nun wähle oder nicht, ne, und so weiter und so fort. Das kann dann zu sehr zynischen Geschichten, ne? So Zyniker sind ja meistens enttäuschte Idealisten, nicht? Ist ja auch keine neue Erkenntnis. Das kann dann zu Resignation führen, nicht? Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man diese Empörung nicht bei sich lässt und dass man die Empörung auch nicht so gerne in die Politik reinbringt, sondern dass man die Empörung sozusagen umwandelt in Proteste, in Petitionen, in politisches Handeln, in was weiß ich was nicht alles, nicht wahr? Und natürlich zehrt eine dauerhafte Empörung, und das ist ja das, was wir im Moment so erleben, auch unfassbar an der Psyche. Das zehrt unheimlich an allem, nicht? Du kriegst ganz schnell oder immer schneller einen Ermüdungsbruch bei der ganzen Geschichte. Weil du kannst ja nicht andauernd empört sein oder andauernd emotionalisiert werden. Das nutzt sich alles ab. Du kannst ja nicht von morgens bis abends ohnmächtig oder wütend sein irgendwie. Das funktioniert ja nicht. Auch das führt natürlich dann zu zum Hass auf das System meinetwegen oder... Und natürlich auf der anderen Seite zu Ermüdungserscheinungen. Ne? Viele Leute haben Burnouts und all solche Geschichten, kommen damit nicht mehr klar, haben einfach die Kraft nicht mehr. Also das ist das, was daraus werden kann. So, dass die Menschen dann apathisch werden. Auch das kann alles passieren. Also für Hannah Arendt ist ja erstmal wichtig, dass Empörung nur dann entstehen kann, wenn wir Handlungsspielräume sehen. Wenn es also eine Veränderbarkeit gibt, zum Beispiel Klimaproteste, ne? Empörung über Umweltzerstörung, und dann wird das im besten Fall in politische Forderungen formuliert, also nicht mehr die Empörtheit, sondern dann sind wir schon einen Schritt weiter, nicht wahr? Und dann im besten Fall wird das dann auch in Gesetze gegossen. So. Wenn also Empörung vernünftig kanalisiert wird, dann sagt auch Kant, okay, fair, kein Problem, wenn du anfängst, dich zu empören und das in vernünftig kanalisierst, dann ist alles gut, dann kann das gut sein. Also du darfst sie nur nicht dauerhaft stehen lassen und damit sozusagen in die Politik reingehen. Das funktioniert, das ist nicht so gut, nicht wahr? Bei Arendt wird Empörung ja im Diskurs geteilt, also in der Öffentlichkeit. Also kollektive Empörung zum Beispiel über Machtmissbrauch gibt es ja, nicht wahr? Und auch da, die Empörung war da, und das hat dann aber politisch über die Empörung hinweg zu gesellschaftlichem Wandel geführt. Zum Beispiel MeToo ist ja ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Nicht wahr? Also, wenn das Ganze zielorientiert ist und Empörung erst kanalisiert wird und dann zu konkreten Lösungen führt, das heißt also in Vernunft gegossen wird erstmal, nicht wahr? Dann ist alles gut. Bestes Beispiel ist natürlich auch Empörung über Rassismus. Auch da haben wir schon erlebt, oder über die Benachteiligung von Menschen. Wir haben schon so viele Gesetze in die richtige Richtung verändert dadurch. Also das ist schon okay. So. Also ganz wichtig ist für Arendt eben, dass es keine Empörung ist keine automatische Reaktion auf Leid oder Ungerechtigkeit, weil niemand reagiert mit Wut auf eine Krankheit, der man machtlos gegenübersteht. Das ist natürlich Quatsch. Oder auf ein Erdbeben oder auf irgendwie unerträgliche gesellschaftliche Zustände, solange sie nicht änderbar sind. Dann kannst du dich empören, wie du lustig bist, dann hilft es dir nämlich nicht. Deswegen braucht man für Empörung, wie immer bei Hannah Arendt, erstmal wieder eine Freiheit, also eine Öffentlichkeit. Und das entsteht halt erst, wenn Handlungsspielräume vorhanden sind, nicht wahr? Also, wenn man daran glaubt, dass man auch was verändern kann. Und bei Ausbleiben von Empörung, also wenn du das nicht mehr kannst, weil du nichts mehr ändern kannst, zum Beispiel in totalitären Systemen, das ist dann ein Zeichen von Entmenschlichung auch. Also Empörung setzt Freiheit und Pluralität voraus. Sie entsteht im öffentlichen Raum, wo Menschen sich austauschen und gemeinsam handeln können. So. Sie darf nur nicht, es darf nicht dabei bleiben, das ist ganz wichtig, sondern die muss katalysiert werden und kanalisiert werden und in Vernunft münden. Und das ist wichtig, weil Hannah Arendt hat ja überhaupt nichts gehalten von diesen ganzen Empörungen und Empathien und so in der Politik. Das war ja für Hannah Arendt Gefühlsduselei, sondern sie wollte dann ja diese Geschichte erstmal haben können sozusagen. Wir können das alles haben, weil wir die Möglichkeit haben, aber wir müssen dann eben auch in der Polis dafür sorgen, dass das Ganze in Vernunft kanalisiert wird. Nicht? Wir müssen aufpassen, dass es nicht in Gewalt umschlägt und so weiter und so fort. Das ist dieses Vernünftige. Ja? Das ist immer ganz wichtig. So. Also, Empörung ist, immer dann legitim gegen soziale Ungerechtigkeit zum Beispiel oder gegen Heuchelei oder solche Geschichten. Das ist doch klar, ist doch logisch. Aber dazu musst du dich auch erstmal empören können. Und du musst es dann eben wieder in die richtigen Bahnen leiten. Ja, und so würde Arendt sagen, Empörung ist, kann ein politischer Akt sein. Sie braucht Freiheit, Öffentlichkeit und Sprache, um wirksam zu sein. Und in Zeiten von Social Media und Polarisierung ist eben das umso wichtiger, dass man das aber alles in diese Vernunft, in die Vernunft reinbringt und dass das alles in der Vernunft mündet. Ja, also dass das im gemeinsamen Handeln mündet. Und gemeinsames Handeln ist ja das Gegenteil von ständiger Empörung, die eben dann kanalisiert werden muss. Sonst haben wir ganz schnell ganz schlimme Sachen. Sonst haben wir die böse Empörung sozusagen, wenn du die stehen lässt. Das geht nämlich nicht, nicht wahr? Ja, Kant ist da für eine noch striktere Trennung. Er unterscheidet in seiner Kritik der Urteilskraft und der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, hat er geschrieben, 1790 und 98. Da gibt es die Affekte, Zorn, Empörung und so. Da ist er dann bei Spinoza und ich glaube auch so ein bisschen bei den Stoikern. Und die sind eben stürmisch und unvorsätzlich und die sind sehr spontan. Aber nicht bleibend. Denn bleibend und überlegt sind jetzt, ist nicht mehr die Empörung, die ja auch bei Kant kanalisiert werden darf und soll, sondern das sind Leidenschaften. Also, so ist zum Beispiel der Unwille als Zorn ein Affekt, aber der Hass als Rachgier eine Leidenschaft. Da unterscheidet Kant ganz klar. Da würde Arendt ihm auch sofort zustimmen. Sie hat immer gesagt, wenn die Leidenschaften in die Politik reinkommen, dann hast du verloren. Das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Das heißt also, Affekte sind kurz, heftig und unkontrolliert. Sie hemmen in dem Moment zwar die Freiheit des Gemüts, das heißt also die Fähigkeit, vernünftig zu handeln. Ja, also so ein Wutausbruch ist zum Beispiel ein Affekt, weil er spontan ist und die Vernunft überlagert. Aber Leidenschaften, die sind halt dauerhaft und überlegt und die heben die Freiheit des Gemüts auf, weil sie ja den Willen langfristig bestimmen. So ein tief sitzender Groll gegen eine Person ist zum Beispiel eine Leidenschaft. Nicht? Also bei Kant ist klar, Affekt ist kurz emotional und potenziell vernunftsfeindlich, muss es aber nicht sein, wenn es kanalisiert wird. Und da sind wir wieder bei Kant in der Polis, da kommen wir dann zur Grundlegung der Metaphysik der Sitten und der Kritik der praktischen Vernunft. Das hat er 1785 und 88 geschrieben. Die moralische Pflicht basiert bei Kant auf dem kategorischen Imperativ, also kennen wir alle, handeln nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Das heißt also, Affekte wie Empörung oder eben Zorn sind keine legitimen Motive für moralisches Handeln, weil sie subjektiv sind, hängen also von individuellen Gefühlen ab. Sie sind nicht verallgemeinerbar, weil nicht jeder würde sich in der gleichen Situation vielleicht empören. Das ist ganz wichtig für Kant, das musst du immer hinterfragen. Bin nur ich derjenige oder betrifft das mich allein? Ja, die Autonomie der Vernunft wird untergraben. Der Mensch handelt nicht frei, sondern getrieben. Und da müssen wir dann eben wieder unterscheiden. Wenn diese Empörung dann da ist, dann müssen wir, das habe ich ja jetzt schon öfter gesagt, aufpassen, dass wir uns von ihr nicht treiben lassen, sondern dass wir sie umwandeln in Vernunft. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Das heißt, Empörung kann der Anlass sein, bei Ungerechtigkeit zum Beispiel, aber das Handeln muss aus Vernunft und nicht aus dem Affekt entstehen. Und da ist Hannah Arendt natürlich voll dabei. Da sind die beide komplett einer Meinung. Weil wenn Empörung stehen bleibt, dann ist es sogar eher ein Hindernis. Also dann, nicht wahr? Also Kant lehnt es dann ab, wenn es blind macht. Also wenn sie dazu führt, dass wir nicht mehr rational urteilen. Und dann gibt es gewalttätige Reaktionen. Haben wir bei Arendt gerade schon gehört. Wenn sie zum Selbstzweck wird, das haben wir im Internet sehr oft. Wenn wir uns empören, um uns zu empören. Aber natürlich, Empörung kann indirekt moralisch relevant sein, wenn sie Aufmerksamkeit schärft, also sie uns auf Ungerechtigkeiten hinweisen, die wir dann vernünftig bewerten müssen. Nicht wahr? Oder sie uns einen Handlungsimpuls gibt, also nicht der Affekt ist moralisch, sondern die reflektierte Entscheidung, die daraus folgt. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Unterschied. Eine ganz wichtige Unterscheidung. Da sind wir beim Gefühl der Achtung. Und das war, Achtung war für Kant ganz, ganz wichtig. Und zwar interessanterweise nicht nur gegenüber anderen Menschen und auch nicht gegenüber Tieren allein, nee, auch gegenüber den Gegenständen. Du sollst dich gegenüber allem vernünftig verhalten. Also auch zu den nicht lebendigen Dingen, wie Kant sie immer genannt hat. Weil laut Kant desavouierst du dich sonst selbst. Also wie soll man das am blödesten formulieren? Das ist dann kein Fremdschämen mehr, sondern ein Selbstschämen sozusagen. Also du blamierst dich vor dir selbst, wenn du diese Achtung nicht hast. Also Affekte wie Empörung begrenzen zwar erstmal die Freiheit, weil sie die Autonomie einschränken, können aber eben wichtig sein für den Anstoß, für den Handlungsimpuls und so weiter und so fort. Aber echte moralische Handlungen erfordern eben Freiheit von Affekten, sonst handeln wir nicht aus Pflicht, sondern aus Neigung und Trieb und das geht nicht. Das ist der Grund, warum auch Hannah Arendt immer gesagt hat, also das ist in der Politik ganz schlecht, wenn wir uns davon leiten lassen. So, nicht wahr? Das heißt also, Empörung kann ein Zeichen vom moralischen Bewusstsein sein, so, wir empören uns über Unrecht, aber sie muss durch Vernunft gezähmt werden, um moralisch wieder zu sein. Nicht wahr? Und das ist sehr klug. Und da kommen wir wieder zu unserem lieben Wahl. Da ist das alles nicht passiert. Überhaupt nicht. Null. Null. Da ist nämlich Folgendes passiert. Die Leute haben sich empört. Die lassen da den Wahl sterben. Dann gab es natürlich die 2, 3, 5 Leute, die sich eben ins Licht stellen wollten. Ne, klar. Also die ihren Vorteil daraus genommen haben. Aber wir gehen jetzt mal wirklich von diesen ganz normalen Menschen aus, die sich einfach empört haben. Die ja empört waren im wahrsten Sinne des Wortes und eben in dem Moment Empathie mit diesem Tier hatten. Sie waren empathisch. Und was ist daraus gefolgt? Tierquälerei. So leid es mir tut. Weil die Vernunft nicht gegriffen hat. Weil es bei der Empörung geblieben ist. Und das darf nicht sein. So, und wer hat wieder recht? Arendt und Kant.
Wie immer.
So. Ganz einfach. Das ist wirklich, es ist so klug. Empörung darf immer nur so einen Anstoß geben, darf immer nur so ein Affekt sein. Du darfst dich von der Empörung nicht dauerhaft leiten lassen. Sie darf kein dauerhafter Zustand werden. Und schon gar nicht in Leidenschaften umschwingen. Das ist ganz schlecht. Das ist das, was wir uns zu Herzen nehmen sollten. Und und wie gesagt, auch im Internet, ne, da sind die Empörungen, bleiben bei sich stehen einfach. Die werden ja eben nicht kanalisiert.
Das ist das Problem. Also halten wir fest, Empörung muss sich auf etwas richten, was änderbar ist und muss münden in
vernünftige
politische Handlung.
Richtig, genau. Und muss vor allem muss dafür gesorgt werden, dass die Empörung nicht die Triebfeder der Politik ist. Das darf sie nämlich nicht sein. Sie darf aufmerksam machen. Sie darf, sie findet statt wenn du die Möglichkeit hast, dich zu empören überhaupt erstmal. Aber sie darf in der Politik, muss sie kanalisiert werden und katalysiert werden und umgewandelt werden in Vernunft. Es darf nicht und nie und nimmer bei der Empörung bleiben. So, nämlich. Genau. Weil sonst mündet das im absoluten Chaos. Und mündet dann in so Sachen wie Empathie in der Politik und all so ein Blödsinn. Und da hat Hannah Arendt recht, das macht uns wirklich nur gefühlsduselig. Egal,
wo. Und das halt auch ganz schnell einfach in Gewalt.
Richtig, ganz genau. Also das bringt überhaupt nichts. Und es macht uns auch unglücklich, weil die Menschen sind ja jetzt nicht glücklich. Jetzt bleiben wir mal bei diesem Wahlbeispiel. Sind die denn jetzt glücklich? Nein. Sind sie natürlich nicht. Sie können ja nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis, was sie da erreicht haben. Und das ist ja auch traurig. Weil sie nicht vernünftig gehandelt haben. Man muss es so sagen. Haben sie nicht. Weil es bei der Empörung geblieben ist. Also, ich würde sagen, wir haben mal wieder gelernt, wie klug Hannah Arendt ja, sehr, sehr, sehr intensiv Kant gelesen hat.
Ja.
Und die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat. Und wie Kant seiner Zeit mal wieder weit voraus war. Ja, obwohl er wahrscheinlich einige Sachen von den Stoikern und von Spinoza mit übernommen hat. Das müsste ich nochmal genauer recherchieren, aber ich glaube, das mit den Affekten, das kommt schon durchaus von den Stoikern.
Ja, das kommt von den Stoikern. Ja. Die haben das ja auch genauso gesehen, ne? Die Affekte, die man nicht verhindern kann und die ich meine auch, also zumindest in der Übersetzung hieß es auch Leidenschaften.
Ja, genau. Das passt ja auch. Ja.
Die dann halt zu mäßigen sind, ne?
Oder richtig, zu, genau. Ja.
Je nachdem, zu verarbeiten.
Richtig, ja. Sehr gut, ja. Ja, sehr schön. Also empört euch, aber passt auf, dass es nicht dabei bleibt.
Mhm.
Sondern kanalisiert es in Vernunft. Nicht? In den kategorischen Imperativ halt, das ist ganz wichtig. Der kategorische Imperativ denkt nämlich alles immer mit. Euch und alle anderen, denkt immer daran. Das ist wirklich so. Kann man gar nicht oft genug sagen.
Und? Alle anderen und die nächsten Generationen.
Ja, alle.
Gerade ergänzen, wo wir sind. Ne? Alle, genau.
Genau. Ja, genau so ist das. Also, das ist auch nochmal so ein Thema, ne, wo sehr viel mit Empörung gearbeitet wird. Mhm. Da gibt es ja dieses Trolley-Problem. Kennst du das?
Ach ja, ach, das ist nur
ja.
So ein Strohmann. Ja, darüber wird dann diskutiert.
Mhm.
Das ist, ja, egal.
Ja, das ist wirklich spannend, weil für Utilitaristen ist es eine ganz einfache Antwort. Das ist gar keine Frage. Die können das leicht beantworten. Ich finde es nur spannend, wenn man das ein bisschen verändert. Wenn du, sagen wir mal, das ist wirklich ein spannendes Experiment. Du hast, für die, die es nicht kennen, das ist halt entweder eine Straßenbahn, ein Zug oder was auch immer. So, und die hat nur die Möglichkeit, in zwei Gruppen von Menschen reinzufahren. Also entweder haben wir auf der einen Seite eben einen Menschen, auf der anderen Seite fünf oder was weiß ich, ist auch völlig egal, spielt alles keine Rolle. Man kann das so machen, aber es kommt immer darauf an, mit welchen Menschen du redest. Wir haben auf der einen Seite ältere Menschen und auf der anderen Seite Kinder. So, jetzt hat die, also Straßenbahn oder wer auch immer, die Möglichkeit, in die eine oder andere Gruppe reinzufahren. Und wenn du das mit LehrerInnen und mit jungen Eltern besprichst, dann ist klar, was dabei rauskommt, oder? Das war logisch. So, und dann besprechen wir das Ganze mal mit älteren Menschen. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Und mit alten Pflegerinnen bin ich auch mal ganz gespannt.
Und die sagen auch, dass die Kinder leben. Sorry. Nein.
Nee, wahrscheinlich eher nicht.
Nein, das war der morbide Humor.
Ja, genau. Also, das Ding ist ganz einfach, um die Lösung mal kurz zu, das ist ein Paradoxon.
Ja, genau. Ja. Also für mich ist das ehrlich gesagt eine Nebelkerze, spätestens seitdem die ganzen Alt-Right-Influencer das vornehmen, um irgendwie irgendwelche moralischen Fragen zu klären. So einfach sind moralische Fragen in der echten Welt nie. Du hast nicht den einen Hebel und dann stirbt entweder einer oder fünf oder die Kinder oder die Alten. Das ist halt, also.
Nein, was sie damit auch aussagen wollen, ist, dass die einen wichtiger als die anderen sind. Und das ist halt Quatsch. Das ist Blödsinn.
Genau.
Der
ist auch von vornherein die falsche Frage.
Richtig, genau. Ja? Der Trick ist ganz einfach: Du kannst Menschen nicht werten. Du kannst den Wert eines Menschen nicht messen. Das geht nicht. Das ist eine qualitative Aussage. Und ein Mensch ist nicht weniger wert als die fünf oder umgekehrt. Das ist kompletter Bullshit. Und deswegen, wenn man Kant wäre, würde man sagen: Ja, es ist halt Pech. Und er hat recht. Wo die gerade hinfährt. Ist halt Pech. Und wenn du da eingreifst, dann mordest du eigentlich. Weil du ja den Tod einer oder der fünf, wie auch immer, in Kauf nimmst. Und das geht schon mal gar nicht. Und es gibt immer blöde Sachen im Leben. Und es gibt immer schlimme Geschichten, die dann, wie Camus wieder zu Recht sagen würde, absurd sind und seine These der Absurdität bestätigen würden. Ja, gibt es. Klar gibt es das. Aber den Wert eines Menschen, den kann man nicht messen und deswegen ist das ein Paradoxon. Weil es dafür keine Lösung gibt. Ganz einfach. So, also das heißt also, solange du nicht eingreifst. So, wenn du eingreifst, dann bist du aktiv an der Sache beteiligt und dann bist du im Grunde genommen ein Mörder in dem Moment. Weil du den Tod ganz bewusst einer oder mehrerer Menschen in Kauf nimmst. Und es gibt im Leben und in der Welt nun mal Dinge, die passieren. So ist es halt.
Ich weiß auf jeden Fall, was jetzt passiert.
Ja, Bier passiert jetzt.
So ist es. Zurück zu was Handfestem.
Ja, Bier. So, wir sind beim Hofbrauhaus Wolters. Das ist eine Brauerei in Braunschweig und das ist die größte Privatbrauerei Niedersachsens. Oha. Hat eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1627 zurückgeht. Die Auszeichnung Herzogliches Hofbrauhaus wurde der Brauerei 1882 verliehen. Ja, zu den bekanntesten Biermarken gehören natürlich das Pilsner und der Schwarze Herzog. Das kenne ich nicht, aber vielleicht probieren wir das irgendwann nochmal. Die Bezeichnung Märzen kennen wir ja schon, wird vor allem in Süddeutschland und in Österreich allgemein für stärkere Lagerbiere verwendet. Also für Exportbier. So, im traditionellen süddeutschen Brauart stehen also diese einzelnen, stehen die Märzen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen, wird das ja German-Style-Märzen gerne auch, wenn das daher kommt, genannt. Und in anderen nördlicheren Sachen, wie zum Beispiel Dortmund, da heißt es dann einfach Export. So. Wir haben es hier also mit einem Märzen zu tun. Hat 13,33 Grad Plato. Wir haben es mit einem Alkoholgehalt von 6 Alkoholvolumenprozenten zu tun und mit 22 BE oder IBO. Zum Vergleich, Flensburger hat 38. So. Und wir haben es natürlich mit Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt zu tun. Warum beides, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, machen wir mal Farbe. Warte mal.
Ach so, Farbe, ja. Ja, ja.
Ja, das ist
ja so helles Bernstein, Dunkelgold.
Hell?
Also nee, so dunkelgold, ne?
Ja, ne? Das ist eher so normaler Bernstein, ne?
Ja.
Bernstein.
So. Offizielle Farbe, Bernstein.
So, ein bernsteiniges Bernstein.
Bernsteinstein, ja, okay. Mhm. Ja, ja,
so, passt. Jetzt mal verrichten, ne? Mhm. Das ist ja süß.
Ja, durchaus. Fruchtig. Mehr so wie so ein süßer Apfel. Finde ich, oder? Ist nicht so dick honigsüß, sondern eher so eher so fruchtig süß.
Da ist irgendwas. Ja, Honig, ja. Da ist irgendwas, irgend so ein Wald drin, finde ich. Findest du nicht?
Ja, aber es ist. Ich weiß nicht, ich bin die ganze Zeit irgendwie bei Apfel und Birne.
Ah. Echt? Oha. Da bin ich überhaupt noch nicht. Bei Früchten bin ich noch nicht angekommen.
Aber stimmt, es hat so was leicht Würziges, Kräuteriges.
Ja, ne? Ja, du hast recht, Birne. Das Bier riecht gar nicht wie niedersächsisches Bier, ne?
Nee, das stimmt.
Einbecker ist ja gar nicht so weit von Braunschweig weg, also der Ort Einbeck. Und das ist ja ganz anders. Ja, spannend. Ja, wollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann Prost.
Prost.
Oh, das ist aber mild. Und weich.
Weich, ja. Ein bisschen süß. Ja, die Würze kommt raus.
Malzig.
Ja. Ich finde aber schon, es ist eher direkt. Also es ist jetzt nicht so ein süffiger People-Pleaser, sondern mehr.
Ja,
also,
finde ich auch. Das finde ich auch. Ich finde auch die Hopfenbittere sehr schön, obwohl die ja gar nicht so so hoch ist, der Wert. Aber finde ich gut.
Mhm. Ja, gerade so im Abgang, ne? Das ist so ein bisschen schöner, bitterer Abschluss.
Finde ich auch. Man merkt aber, das ist norddeutsch, das ist weich.
Das ist, stimmt, ja.
Dieses weiche Brauwasser, das hat man im Süden nicht so, wenn die so, deswegen machen die nicht so viel Pilzsachen. Weil das wird dann zu heftig, weil die haben nicht so weiches Wasser wie wir hier oben. Früher war das noch viel extremer. Das ist aber ein schönes Bier. Das macht mir sehr viel Freude, muss ich sagen. Doch, doch. Das bereitet mir sehr viel Spaß gerade.
Das ist schon lecker.
Die Süße und das Bittere, ist gut. Das spielt so schön miteinander, das gefällt mir. Ja, was machen wir mit diesem Bier?
Ich glaube, ich bin bei guten 4 Punkten. Also gefällt mir gut. Ja.
Ja, also ich glaube, ich würde da sogar noch einen höher gehen. Ich würde dem sogar 5 Punkte geben. Ich finde das echt lecker. Dann haben wir probiert das Märzen von Brauhaus, vom Brauhaus Dingenskirchen hier, wie heißt denn das? Ja, doch, Brauhaus Wolters. Und es gab 4 Punkte von Jenny und 5 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder 2 Alben, ein philosophisches Thema und ein Bier.
So ist das. Und das kann ich auch gleich sofort sagen, wenn ich die Liste wieder vor mir habe. So. Also, wir werden uns beschäftigen in der nächsten Woche mit Death Cab for Cutie, eine Band, die ich nicht erwartet hätte in diesem Jahr, mit I Built You a Tower. Und außerdem hören wir I'm Not Done Cooking mit Tome 1, Beauty and the Queen.
So nämlich.
So ist es. Wir sprechen dann über Fragment statt Ganzes und wir verkosten einen Einbecker Mai Urbock.
Oh, lecker.
Mhm.
Da freue ich mich drauf. Für die Leute, die auf Paul McCartney warten, kommt. Keine Sorge, kommt. Ich habe nur nicht damit gerechnet, ich habe den überhaupt nicht auf dem Radar gehabt für dieses Jahr. Muss ich zu meiner Schande gestehen, aber er kommt. Kann man ja nicht machen. Vielleicht lasse ich mich sogar herab, das letzte Album der Toten Hosen zu besprechen.
Wo kommen wir denn dahin? Ja, da müssen wir mich empören.
Okay. Ja, da müssen wir uns mal empören vielleicht. Nee, ich glaube, es soll ja angeblich deren letztes Album sein. Ich bin gespannt.
Mhm.
Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Und mal gucken ist Stichwort. Das solltet ihr, und zwar solltet ihr gucken, dass ihr uns teilt. Und zwar am besten bei Mastodon und bei Blue Sky. Da kann man uns hübsch teilen. Das wäre sehr schön. Woanders kann man uns nicht mehr teilen, aber das reicht ja auch. Ihr könnt all euren Freunden erzählen, dass es uns gibt. Das wäre auch schön. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um. Dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.